Simulationsstudie, wenn er dort teilnehmen will, dann war das entweder ein Rückenschmerz at Sport.uni Frankfurt. Ich gebe jetzt mal auf seinen Wunsch hin eine Interessensliste durch und wer Interesse hat, sich überhaupt mit der Studie zu erhalten, der trägt mal seine E-Mail-Adresse an und wird dann unverbindlich angefragt. Einfach so der Reihe nach durchgeben, mir am Ende wieder zurück. 65, ja. Knapp drüber. Nein, das ist doof, das liegt an den Machern der Studie, das haben leider nicht wir entschieden, wir halten es auch für wenig sinnvoll. Nochmal zu den Terminen, wer es nicht begriffen hat, diesen Freitag ist keine Veranstaltung, Seminar und Übung Diagnostik, auch nicht den Freitag nach Fronleichnam. Stattdessen verschieben sich die Termine auf den 23. und den 30.06. jeweils. Nicht, dass jemand vor verschlossener Türe steht. Und dann auch so wieder als Resümee der letzten Tage. Ich glaube, viele haben mittlerweile begriffen, dass Vorbereitung die halbe Miete ist, um das Rennen zu überstehen. Und ich habe versucht, man merkt ja so, bei einigen, da ist es schon ganz gut angekommen. Andere glauben noch, dass man mit einem halben Gas durch diese Veranstaltung kommt. Und es ist nicht umsonst, dass das Modul BP2 ein Kernmodul im Bachelorstudium der Sportwissenschaften und die Physiologie ist die Grundlage für ihre weitere studentische Tätigkeit. Und was wir versuchen, ist quasi Ihnen wirklich immer wieder verschiedene Hilfsangeln zuzuwerfen, Rettungsringe, damit Sie rauskommen. Wir möchten quasi, dass Sie so ein bisschen den Progress erkennen, ab wann es wirklich ernst wird. Und ich möchte möglichst vermeiden, dass Ihnen der Sudden Death droht. Deswegen nehmen Sie die Angebote an. Das ist Universität. Ja. Universität bedeutet studentische Eigenverantwortung und dass man sich die Inhalte auch selber herbereitet. Es ist nicht nur Servieren von Häppchen, wir können nur Angebote machen und ich kann nur appellieren, dass Sie dann Ihrem Studentischen gerecht werden. Ansonsten wäre die Überlegung für diejenigen, die das bisher noch nicht bewiesen haben, ob die Universität der geeignete Ort ist, an dem man seine zukünftige Ausbildung weiterhin fortführen möchte. Das Schlimme ist, diejenigen, die es betrifft, sitzen wahrscheinlich nicht hier. So. Gut, dann steigen wir ein in das Thema Lunge. Wir werden ein bisschen uns mit Anatomie beschäftigen, mit den physiologischen Aufgaben der Lunge. Dazu gehört vor allem der Gasaustausch und werden so ein bisschen uns mit Begrifflichkeiten wie Partialdrücke oder sonstiges Environment auseinandersetzen. Ist Atmung etwas Wichtiges? Warum? Nein? Ja. Was möchten Sie lieber, essen oder atmen? Trinken oder atmen? Biergarten oder atmen? Ja, jetzt wird es schwierig. Ja? Gut, also wir können Wochen leben ohne zu essen, wir können 2-3 Tage ohne Trinken aushalten, aber wir schaffen nur einige Minuten ohne Sauerstoff, dann ist vorbei. Und wenn man das aufsummiert, jeden Tag könnten wir quasi mit der Luft, die Sie ein- und ausatmen, einen Heißluftballon füllen. Also da passiert jede Menge in dieser Lunge und das möchten wir uns ein bisschen anschauen. Und dann sind wir hier natürlich, um so die Lunge mal begreiflich zu machen. Ja, viele haben so eine Vorstellung von der Lunge. Ich zeige Ihnen mal ein anderes Lungenbild. Ja. Das ist ein sogenanntes Ausgusspräparat. Und wir haben jetzt schon so ein paar Grundzüge der Lunge genannt. Also wir haben hier so Strukturen. Das ist die Luftröhre, die verzweigt sich dann auf die rechte, auf die linke Seite hin. Und hier sehen wir quasi alles, was weiß ist, das sind in dem Fall die ganz außen, die kleinen Lungenbläschen wie Popcorn. Die führen dann zusammen zu Lungengängen, vereinigen sich, das wird dann immer größer und dicker. Das sind also diese Alveolen, von denen wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Ja, postmortem spritzt man da einfach Farbstoff ein in die verschiedenen Strukturen, in die Lunge bzw. in die Arterien und Venen und kriegt dann entsprechend so ein Ausgusspräparat. Den Rest ätzt man weg. Und hier sehen wir auch also die sauerstoffarmen Lungenarterien, die teilen sich hier auf, bilden das Kapillarnetz und am Ende fließt alles wieder zum Herz zurück, ist dann sauerstoffreich und führt so dazu, dass wir plötzlich in der linken Herzhälfte sauerstoffreiches Blut haben. Das hatten wir auch schon. Das ist so das Klassische, was wir mit Atmung verbinden und Nicht umsonst wären Sie ja in der wichtigen Goethe-Stadt Frankfurt, wenn der nicht auch etwas dazu gesagt hätte. Er hat gesagt, Atemholen sind zweierlei Gnaden, die Luft einziehen, sich ihrer entladen, jenes bedrängt, dieses erfrischt, so wunderbar ist das Leben gemischt. Du danke Gott, wenn er dich presst und dank ihm, wenn er dich wieder entlässt. Ja? Geht in die richtige Richtung. Ja? Also Goethe, der bezog sich auf unterschiedliche Formen des Atemholens, ja? Wobei eben dieses beliebte Wort, was Sie auch schon kennen, der Flatulenz hier mit einführt. Wir reden aber, wenn wir physiologisch sind, wir reden wirklich über zweierlei Wege der Atmung. Das, was wir machen, dieses klassische Luftholen, das ist die Luft von außen, das ist die äußere Atmung. Der Gasaustausch zwischen Organismus und Umwelt. Und es gibt noch einen zweiten Teil, das ist die innere Atmung. Da kann uns auch vielleicht schon eine vage Vorstellung, was das sein könnte. Jein, also nicht der Gasaustausch zwischen Lungen und dem Blutkreislauf, das ist quasi hier noch mit inbehalten, also der Blutkreislauf gehört noch zu Organismus. Ja, geht in die richtige Richtung, was steckt letztlich in den Organen? Ja, ja genau, was steckt in den Körperzellen, wird immer besser. Ja, da stecken letztlich diese Mitochondrien, die den Sauerstoff verbrennen. Und man nennt diese Verbrennung von nährstofflichen Zellen den oxidativen Abbau oder auch die sogenannte Gewebeatmung. Und unterscheiden tun sich dadurch, dass die äußere Atmung, wir nehmen also Sauerstoff auf und geben CO2 ab. Bei der inneren Atmung ist es genauso. Die Zellen, ja, die Mitochondrien nehmen Sauerstoff auf, verbrauchen ihn und geben dafür CO2 ab. Ja. Auf den Gesamtorganismus gesehen wäre es andersrum. Der Organismus verliert Sauerstoff und bekommt CO2, was zurück an die Lungen muss. Und diese beiden Wege stehen also im ständigen Wechsel. Ja? Deswegen haben wir quasi den Kreislauf, der nicht nur sauerstoffarmes Blut zurück zum Herzen transportiert, beziehungsweise zur Lunge, sondern CO2-reiches Blut, was nach der inneren Blutung, inneren Atmung übrig bleibt. Nach der inneren Blutung weniger. So. Also Gasaustausch in der Umwelt, innere Atmung, Nahrungsstoffoxidation. Lange Wege des Gasaustausches im vielzelligen Organismus und da ist schon richtig, das Blut spielt eine wichtige Rolle, weil die Blutbahn, hatten wir gesagt, ist eine Möglichkeit, durch Konvektion Stoffe zu transportieren. Konvektion war das Mitreißen von Stoffen in einem flüssigen oder gasförmigen Medium. Blut ist flüssig, ja, da kann alles Mögliche mitschwimmen, der Sauerstoff gebunden an die roten Blutkörperchen und kommt auf die Art und Weise mit dem Blut eben zu den Geweben, wird dort dann wieder aufgenommen und dort in der inneren Atmung verbraucht. Dann hat man noch den Begriff der Diffusion. Ja? Diffusion, haben wir gesagt, ist ein Transport über kurze Strecken. Wenn wir von der Lunge in den kleinen Zeh wollen, da würden Sie mit der Diffusion jämmerlich zugrunde gehen. Das dauert zu lange. Ja? Ist der Zeh abgefault, bis der Sauerstoff ist. Deswegen kommt es mit der Konvektion dort runter. An welchen Stellen haben wir die Diffusion? Also einmal in den Lungenbläschen, da wo überhaupt der Sauerstoff ins Blut geht, also am Anfang und in den Kapillaren am Ende wieder. Also Diffusion ist immer die Endstrecke, der Anfang, Sauerstoff muss ins Blut oder am Ende, Sauerstoff muss aus dem Blut in irgendeine Zelle rein und dann dort in die Mitochondrien. Das heißt, kurze Strecken machen wir mit Diffusion, geht am leichtesten in dem Bereich, wo wir in Mikrometerabstände haben. Große Dinge machen wir im Kreislauf. Gut. Das hatten wir auch schon, dass die Körperzellen ständig Energie verbrauchen. Wir atmen also diesen Sauerstoff ein, um mithilfe des Sauerstoffs Nährstoffe zu verbrennen. Dann entsteht eben ATP als wichtiger Energieträger. Und deswegen sind wir auf die ständige Aufnahme von Sauerstoff angewiesen. Wir haben eben wesentlich mehr Energiereserven, Fette, Kohlenhydratspeicher, die uns erlauben, eben wirklich über einige Tage mal nichts zu essen und trotzdem noch an Energie zu kommen. Aber ohne Sauerstoff können wir nichts umsetzen. Deswegen ist die Atmung um so ein Vielfaches wichtiger. Gut, Dann, wenn man sich die Atemwege so ein bisschen genauer skizzieren möchte, dann funktioniert das Ganze also so, dass die Atemluft hier oben aufgenommen wird, durch Mund- und Nasenraum. Dann haben wir hinten den Pharynx und den Larynx. Ja. Neben dem Larynx wäre die Speiseröhre, dass nichts in die Speiseröhre fließt, dafür sorgt der Schildknorpel. Dann kann die Luft hier quasi abbiegen, kann durch die Luftröhre in die beiden Lungenflügel gelangen. Über die beiden Lungenflügel verzweigt sie sich immer weiter, immer weiter. Am Ende kommen quasi, die schaut aus wie so kleine Himbeeren, wie Himbeerbläschen. Das sind also diese Alveolarsäcke am Ende. Die sind schön umhüllt von den Kapillaren. Also wirklich, wenn man so ein bisschen dreidimensional anschaut, großflächig. Ja? Was waren die Voraussetzungen für eine gute Diffusion? Kurze Strecke, das war klar, ja. Große Oberfläche. Ideale Temperatur ist im Körper gegeben. Ja. Also wichtige Voraussetzungen. Wir haben also nicht nur die kurzen Wege, sondern wir haben auch noch eine ganz große Oberfläche. Es ist also wirklich jeder Fleck um diese Kapillaren herum mit einem Kapillarnetz umgeben. Wie die genau ausschauen, das schauen wir uns nachher quasi nochmal an. Und dann liegt hier quasi Membran, Basalmembran an Mesalmembran. Aus den Venen diffundiert CO2 hinaus und aus den Alveolen diffundiert Sauerstoff in das Blut, bindet dort an die roten Blutkörperchen und wird weiter transportiert. Kommt noch ein paar Mal. Gut. Wenn wir das so ein bisschen genauer anschauen, also hier oben, oberer Teil, Atemwege, auch die haben eine Aufgabe. Der Mund ist nicht nur da, um zu plappern oder was zu essen oder was zu trinken, sondern der hat auch auf die Atmung haben, vor allem Mund und Nase, die Nasenatmung, eine wichtige Aufgabe. Anfeuchtung der Luft, das ist ganz wichtig. Erwärmen und reinigen. Ja genau, Filtration. So. Was haben wir? Bei manchen Leuten wachsen die aus der Nase schon raus, Nasenhaare. Ja? Schaut nicht gut aus, ist physiologisch sinnvoll. Die schwangen Schmutz ab, der in der Luft ist, Feinstaub, was auch immer. Ja? Also wenn es besonders staubt und ihr habt keine Atemmaske dabei, dann zumindest durch die Nase atmen, ist schon mal besser. Dann ist unsere normale Luft, zumindest im Winter, ist relativ trocken, relativ kalt. Wir haben aber gesagt, damit Diffusion gut stattfindet, wollen wir optimale Bedingungen. Dazu gehört auch die richtige Temperatur. Das heißt, die Aufgabe der oberen Luftwege ist es auch, das Ganze durchzuwärmen, wie so ein Durchlauferhitzer. Danke. Wie ein Durchlauferhitzer. Das heißt, die Luft, die dort passiert, wird erwärmt, nimmt die Körperwärme auf. Auch das ist Konvektion. Und sie wird angefeuchtet, weil feuchte Luft auch für uns angenehmer, besser ist. Die gleitet dann schöner an die Alveolarwände und lässt sich auf diese Art und Weise begünstigt auch nochmal die Diffusion des Sauerstoffs hindurch. Das passiert also hier oben. Dann wandert es also an diese Stelle, wo unser Kehlkopf ist, und dort ist auch noch was anderes. Dafür brauchen Sie nämlich auch die Luft. Direkt neben dem Kehlkopf. Stimmbänder, Stimmbänder, die Stimmritze. Ja? Das ist der Kehlkopf, das ist auch eine muskuläre Struktur, das ist so ein Schildknorpel. Ja? Und der legt sich quasi wie so eine Klappe normalerweise über die Luftröhre, während wir essen, damit keine Speisereste in die Lunge gelangen. Ja? Oder legt sich eben Richtung Speiseröhre, wenn wir atmen, damit möglichst alle Luft in die Lunge gelangt und uns nicht den Magen aufbläht. Und man kann das anschauen, das ist ein sogenanntes Endoskop, das kann man durch die Nase, durch den Mund schieben, das macht zum Beispiel der Hals-Nasen-Ohrenarzt, das hat so eine kleine Kamera, und dann kann man da von oben auch drauf schauen. Ja? Und dann schauen die Stimmbänder ungefähr so aus. Das da vorne ist quasi der Rand des Schildknorpels, der Hinterrand, und dazwischen sind zwei so Gitarrensaiten. Das schaut wirklich aus wie Gitarrensaiten. Und die sind gespannt. Auch wieder durch Muskulatur, links und rechts. Und je nachdem, wie Sie die Saite spannen, kennt man von Gitarrestimmen, gibt es einen anderen Klang. Und sie steuern ihr Sprechen über die Feinmodulation der Stimmbänder und über die Luft, ja, die sie dorthin durchpressen. Wenn sie besonders schnell reden wollen, dann müssen sie besonders viel Luft in einer Sekunde durch die Stimmritzen hindurchhören. Ja, oder sie können das auch langsam machen. Das ist ihnen persönlich überlassen, aber das findet hier statt. So schaut es dann Ganze in echt aus. Dann kann man ein bisschen, kriegen wir es ein bisschen dunkler. Wir haben jetzt eine Verdunkelungsanlage, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert, weil die war 5 Jahre kaputt. Also das ist das Ganze, ja, in Natur, andersherum als hier oben. Also hier vorne wäre die Epiglottis, das sind die beiden Stimmbänder. Man schaut von oben mit einer Kamera durch. Und wo schaut man da rein, wenn man da hindurchschaut? Wo geht's da hin? Nicht nach Mordor. In die Luftröhre, ja, ganz einfach. So. Und das ist wichtig, man nennt das die sogenannte Stimmbandebene. Die Stimmbandebene trennt die oberen Atemwege von den unteren Atemwegen. Und ab der Stimmbandebene beginnt also das, was wir Lunge nennen, mit der Luftröhre. Drüber ist es quasi, ja, die luftzuführenden Wege, oberer Atemtrakt. Und in dieser Ebene unterscheiden sich. Und zusätzlich kann man dort eben noch Sound erzeugen, ja, also die Anlage. Gut. Dann geht es weiter mit der Trachea, dann kommt ein Verzweigungssystem, was ungefähr 23 Verzweigungen aufweist bis ganz zum Ende. Also man muss sich auskennen, wo man hin möchte. Und am Ende entstehen quasi aus einer Luftröhre ungefähr 100 Millionen Alveolen, hat man schon Fläche von einem halben Tennisplatz. Und wenn man sich das, ja, so kann man, die haben dann auch Namen, Luftröhre, Hauptbronchus, kleinere Bronchien, Bronchiolen, am Ende die Alveolen. Wenn man das anschaut, sieht man am oben noch so blaue Bänder, die bis in die Bronchien hineinreichen. Das sind sogenannte Knorpelspangen, die, ja, die luftleitende Zone des unteren Atemtrakts stabilisiert, dass ihnen die Luftröhre nicht einfach kollabiert. Dass die Bronchien nicht einfach kollabieren. Das ist ein relativ starres, steifes Gebilde mit einer dicken Sehnen- und Muskelschicht außenrum. Kann dort Gasaustausch stattfinden? Nein. Nicht. No. Dann zweigt sich das auf in die Bronchiolen, das ist dann schon die feineren Abgänge. Und dann geht es los mit sogenannten respiratorischen Bronchiolen. Das sind Bronchiolen, die schon so kleine Bläschen drauf haben. Dann unterteilen sie sich in sogenannte Alveolargänge, die haben immer mehr und ganz am Ende die Alveolarsäckchen. Der Großteil des Gasaustauschs findet in den Alveolarsäckchen statt. Aber denkbar ist hier und in geringem Ausmaß auch in diesen respiratorischen Bronchiolen, dass dort eben auch da, wo es ganz feine, dünne Wandaussackungen gibt, wo wir dann auch Gefäße haben, die vorbeifließen, dass wir auch dort Gasaustausch stattfinden lassen können. Ja? Deswegen wird dieser untere Teil auch als respiratorische Zone der Atemwege bezeichnet. Also daran denken, nicht nur in den Alveolen, sondern in den letzten 3 Stationen, alles drüber, nein. Gut. Man kann sich jetzt nicht nur die Außenwand anschauen, die das Ganze schützt, ja, mit den dicken Knorpelspangen, sondern wenn man da reinschneidet, dann schaut, ja, das Ganze von so einer Bronchie ungefähr so aus. Also wir haben eine relativ dicke Wand, die besteht aus elastischen Fasern, ja, sind ein paar Muskelfasern drin, es ist Bindegewebe drin und ganz am Ende liegen Zellen, ja, nennt sie Leibhärtchen mit so kleinen Flimmerhärchen oben. Und diese Zellen produzieren Schleim. Und zwar eine ganz dünne Flüssigkeitsschicht, die in unseren oberen Atemwegen, ja, die unseren oberen Atem, nicht den oberen, also die den luftleitenden Wegen, also so Luftröhre, Bronchien, aufliegt. Und diese Flimmerhärchen schlagen immer in Richtung Mund automatisch, kostet auch ATP. Das hat zur Folge, das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil alles, was dann doch an Schadstoffen in der Lunge landet, kann an diesem Schleim hängen bleiben, ja, und kann durch diese Härchen, ja, auf diesen Flüssigkeitsfilm wieder nach oben zurückbewegt werden. Jetzt kann man sich vorstellen, das lässt sich pathophysiologisch ja auch denken, jemand, der ständig Schadstoffe zu sich nimmt. Nehmen wir mal ein Beispiel, sagen wir mal ein Raucher, ja, hätte jetzt keiner mit gerechnet, der jeden Tag seine 2 Packerl Zigaretten raucht. Was ist in den Zigaretten drin? Außer Nikotin, Teer, ja, irgendwelche Schadstoffe, Feinstaub. So, der Feinstaub bleibt dort pappen, das Ganze wird nach oben bewegt. Jetzt macht er das 20 Jahre lang, jetzt hängt da jede Menge. Was machen die Zellen? Sie produzieren mehr Schleim. Ja? Und was macht der Raucher in der Früh, wenn er aufwacht? Ja, abhusten, gell, so ein Lungenhering, ja, die Auster des armen Mannes. Ja. Gut, also Auswurf kommt dazu schon, wir kennen es, wenn wir zum Beispiel eine Erkältung haben, ja, wenn wir irgendwie einen Atemwegsinfekt haben, dann husten wir auch Schleim ab, dann kann man diese Rate also steigern. Ein sinnvoller Mechanismus, und der kommt eben aus diesen Zellen. Man hat die wichtige Aufgabe, Staubpartikel, ja, aber durchaus auch mal größere Dinge bis hin zu Brotkrümeln, die dort aus Versehen landen, wieder zurückzutransportieren. Also ein eigenes Reinigungssystem. Und dann ist diese Oberfläche natürlich auch schön warm, ja, und feuchtet und erwärmt weiter unsere Atemluft. Ja? So schaut es dann quasi in einer schöneren Schemazeichnung auf. Es sind quasi verschiedene Zellen. Es gibt diese Zellen mit diesen Härchen drauf. Und dazwischen gibt es sogenannte Becher oder Schleimzellen, die den Schleim produzieren. Ja? Das heißt, die roten, die bewegen alles nach vorne, und die dazwischen sorgen dafür, dass da immer so eine leichte Schleimschicht verbleibt, die uns zum Aufreinigen verhilft. Soweit? Ja. Gut. So schaut das Ganze in echt aus. Ja, ist fast schon wie eine karibische Taucherlandschaft. Also wir haben hier die Zellen, die sind hier so ein bisschen angeschnitten, ja, dann sieht man eben, dazwischen sind ja so Berge, das ist da, wo der Schleim rauskommt, und in diesem Anemonenwald, das sind diese Ziliarhärchen, die sich fortbewegen. Und dieses Flimmerepithel haben wir nicht nur in der Luftröhre, das haben wir an vielen Stellen. Auch in Ihrem Darm haben Sie einen Großteil Flimmerepithelien, und über diese Haare können quasi Stoffe gebunden werden und besser absorbiert werden. Also das ist eine ganz wichtige zelluläre Errungenschaft des Körpers. Gut, luftleitender Teil. Ja? Dann kommen wir in die Alveolen. Der Alveolarraum, der schaut ja ungefähr so aus, wenn man ihn durchschneidet. Der ist größtenteils mit was gefüllt? Mit Luft, danke. Ja? Hier sehen wir in der Mitte noch, da sehen wir noch so Knorpelspangen. Ja? Das ist irgend so eine Art Hauptbronchus. Wir sehen hier daneben dicke Blutgefäße liegen. Das wird dann immer dünner. Also eine kleinere Bronchiole, und irgendwann bleiben am Ende diese Alveolarsäckchen übrig. Und in diesen feinen Septen, die dazwischen sind, also das, was wir so als Fliegengitter da erkennen, da drin liegen die Kapillaren, und das ist quasi das, was wir vorhin gesagt haben, was sich um diese Himbeeren herumlegt. Das ist die Strukturen, wo der Gasaustausch stattfindet, also zwischen dem weißen Raum und diesen dünnen Bändern, das ist der Ort des Gasaustauschs. Sie ist so, klingt komisch, ist aber so. Das ist, wenn man das jetzt wieder stark vergrößert. Ja. Die Alveolen sind winzig klein, und die sind von sogenannten Alveolarepithelzellen. Epithelzellen kennen wir, das ist sowas wie Hautzellen, das sind spezielle Zellen für die Lungenoberfläche. Alveolarepithelzellen Typ 1, die bilden hier diese Struktur. Ja. Die machen so eine fächerförmige, ineinander verwobene Oberfläche, wenn man sich das anschaut. Die sind durch Haftkomplexe verbunden. Ja? Das heißt, es kann keine Flüssigkeit in den Alveolarraum eindringen oder aus ihm verloren gehen. Das ist quasi ein hermetisch abgeriegelter Saum. Und dann gibt es noch einen anderen Typ Zellen. Das sind diese Typ 2 Zellen, die hocken hier immer in den Ecken drin. die produzieren auch ein Sekret. Das heißt, Surfactant, das lernen wir nachher noch ein bisschen genauer kennen. Das ist für den Oberflächenfilm und hat die Aufgabe, die Oberflächenspannung zu reduzieren. Und dann weiß ich gar nicht, habe ich die gar nicht? Ah, die habe ich gar nicht. Dann gibt es noch Zellen, ne? Es gibt noch Typ-3-Zellen, Alveolar-Makrophagen. Es gibt hier noch Zellen, die funktionieren wie Staubsauger. Die laufen den ganzen Tag durch diese Alveolar-Dinger, das sind so Fresszellen und die fressen alles auf, was dort nicht hingehört. Kennt ihr da oder diese elektrischen Rasenmäher, die man bei Hornbach-Werbung sieht oder so? Sowas haben wir auch in der Lunge. Wir haben quasi automatische Staubsauger, die den ganzen Tag auch unsere Lungenbläschen abfahren, um möglichst alles zu beseitigen, was dort nicht hingehört. Das heißt, gegen so normalen Staub sind wir gut gewappnet. Das ist wirklich nur, wenn wir jetzt selber uns pathologische Reize suchen, die ganze Zeit irgendwelchen giftigen Dämpfen arbeiten, mit Rauch arbeiten, den ganzen Tag neben dem Lagerfeuer stehen, dann wird es irgendwann zu viel. Aber sonst haben wir da ja relativ hohe Kompensation. Gut. Die Oberflächen der Alveolen geht auf einen weiteren Physiker zurück, den Herrn Laplace, ein Marquis, also ein Adliger, ja, also was Damen aufgepasst, was Besonderes. Und das ist jetzt meine ganze Nahaufnahme. Ja, wir haben quasi alles, was hier weiß, das ist Alveole. Und dann haben wir dazwischen diese dünnen Septen, das, was wir vorhin gesagt haben, unser Fliegengitter. Und in diesem Fliegengitter sind die Kapillaren. Und da sehen wir dazwischen ganz dünne Wände, eine ganz dünne Alveolarwand und eine ganz dünne Wand von unserer Alveole. Und dann sehen wir schon in den Ecken, da hängt so eine Art Flüssigkeitsfilm. Das ist dieses Surfactant. Jetzt kennt jeder so ein bisschen das Problem, wenn man einen Luftballon aufbläst. Geht es leicht? Nee. Warum? Ja, aber sie tun ja Luft rein und Luft ist drumherum. Gut, der Gummi hat eine gewisse Elastizität, der zieht vielleicht den Luftballon wieder zusammen. Aber es ist gerade der Anfang, ist immer besonders schwierig, wenn er ganz klein ist. Da muss man ganz schön reinpusten. Ja? Das hat mit dem sogenannten Laplace-Gesetz zu tun, das dieser Mann eben erfunden hat. Das berechnet quasi die Spannung, den Druck, der auf einen kleinen Körper wirkt. Und dieser Druck ist indirekt proportional zum Radius. Das heißt, je kleiner eine Struktur ist, die aufgeblasen wird, umso größer ist der Druck, der sie wieder zusammenfallen lassen will. Und da die Alveolen ja ganz, ganz klein sind, muss dort also ein ungeheurer Druck wirken, der die ganze Zeit zusammenfallen lässt. Deswegen, also je kleiner die Alveole, desto größer der Druck. Das nennt man auch den transmuralen Druckunterschied. So. Das heißt, wenn der Druck zu groß ist, was passiert mit der Alveole? Was passiert, wenn Sie am Luftballon den Finger wegnehmen? Der schrumpelt einfach zusammen. Genau dasselbe würde die Alveole auch machen. Die würde zusammenfallen. Das nennen wir eine sogenannte Atelektase. Dann pappen quasi die Alveolarwände zusammen, dann ist da keine Luft mehr drin, dann kann was nicht funktionieren. Atmen, also Gasaustausch, ja. So ist es. Also kollabierte Alveole wollen wir nicht. Tatsächlich schafft es der Körper aber, die Oberflächenspannung, die dort ist, auf 10% dessen, was eigentlich wirken würde, zu reduzieren. Und damit das gelingt, brauchen wir diese Flüssigkeit, dieses Surfactant. Das Surfactant ist so eine Art Geschirrreiniger, Pril. Pril hat jeder zu Hause oder ich weiß nicht, ein Konkurrenzprodukt, Ariel Color ist ein Waschmittel, ein Geschirrreinigungsmittel. Und dieses Surfactant, ja, wirkt eben auf diese engen Alveolen. Ohne Surfactant würde dort ein Druck herrschen von ungefähr 21 mm Quecksilbersäule. Also wenn Sie 2 cm Quecksilber, ja, auf so eine Alveole stellen, dann würde es die zusammendrücken und wenn da dieses Surfactant drüber liegt, dann ist es eben nur noch ca. 10% dessen und das hält die Alveole ganz gut aus, weil wir natürlich auch einen Atemwegsdruck haben, der dem entgegenwirkt. Also zwei entgegenwirkende Kräfte. Wenn das die Alveole ist, ja, dann haben wir quasi nach Laplace Ja, haben wir hier die Oberflächenspannung. Und die möchte quasi die ganze Zeit diese Alveole zusammendrücken. Von innen haben wir natürlich den ganz normalen Druck unseres Atemwegssystems. Und normalerweise wäre dieser Druck sehr viel größer. Das Ganze würde zusammenklappen. Und dadurch, dass wir jetzt hier zusätzlich noch eine Flüssigkeit in die Alveoleninnenwand legen, nämlich dieses Surfactant, können wir das Ganze reduzieren. Surfactant steht für Surface Active Agents, ja, und das besteht aus Phospholipiden. Das ist genau dasselbe Zeug, Detergenz ist das Fachwort eben für so ein Reinigungsmittel. Das ist dasselbe Zeug, was in dem Geschirrspülmittel sich auch befindet. Und man kann es zu Hause ausprobieren. Nehmen Sie einen Luftballon, blasen Sie ihn auf. Lassen Sie die Luft wieder raus, nehmen Sie ein bisschen Wasser mit Spülmittel, gießen Sie das in den Luftballon rein, schleudern Sie ein bisschen durch, gießen Sie die Flüssigkeit wieder raus, blasen Sie nochmal auf, Sie werden feststellen, es geht wesentlich leichter. Ja, weil die Gegenspannung, die auf die Wand wirkt, reduziert ist. Das heißt, also, wenn wir vom Großen ins Kleine gehen, wir haben die wärmende Funktion, wir haben die reinigende Funktion, wir haben oben unser Flimmerepithel mit den Zilien, die gegenschlagen und den Schleim nach oben bringen. In den Alveolen haben wir eine möglichst dünne Membran, wir haben Staubsauger und wir haben Zellen, die eine Flüssigkeit produzieren. Diese Flüssigkeit legt sich um die Alveolarwände herum an und auf diese Art und Weise können wir quasi dem Druck, der von außen unsere Lunge sonst zusammendrücken würde, entgegnen und können gewährleisten, dass unsere Lunge stets aufgespannt ist und für den Gasaustausch fähig. Gut. Dann hat die Lunge neben der Atmung noch ein paar nicht respiratorische Funktionen. Also Anwärmung haben wir, Auffeuchtung, Reinigung. Ja. Wir haben Schutz und Abwehr. Ich habe doch ein Bild, so schaut dieser Staubsauger aus. Ja, also der schaut fast genauso aus wie die, die man im Internet kaufen kann. Dieselbe Form, da haben Sie es wahrscheinlich hier und der fährt da wie so robotermäßig die ganze Zeit drüber. Und dieses Surfactant hat auch noch eine Nebeneigenschaft, das ist auch so ein bisschen bakteriostatisch. Also es ist nicht nur, dass es die Flüssigkeiten gut macht, sondern wie ein gutes Reinigungsmittel auch. Es tötet einen Teil der Keime und Bakterien ab, die in die Lunge gelangen könnten. Nochmal als Zusammenfassung. Gut, soweit Grundstruktur, Anatomie der Lunge. Dann kommen wir jetzt in die Lungenanatomie. Jetzt müssen wir die Lunge atmen lassen. Wie funktioniert das? Ja. Innerhalb des Körpers schon außerhalb. Jetzt haben Sie ja mal den ganzen Teil schon weggenommen. Nein, also so. Jetzt müssen wir uns anschauen, wo liegt die Lunge. Die Lunge liegt also hier im Brustkorb, ja, und um die Lunge herum liegen unsere Rippen, unser Rippenskelett. Und diese Lunge muss jetzt innerhalb des Rückenskeletts, was passiert, wenn die Lunge weiter wird? Wenn die Lunge sich auseinanderzieht, dann geht Luft rein. Ja, oder andersrum, wenn Luft reingeht, geht die Lunge auseinander, wenn die Lunge zusammen sich drückt, geht die Luft wieder raus, wie so ein Schwamm. Ja? Wenn ich auf den Schwamm drauf drücke, geht Wasser raus. Wenn ich wieder loslasse, geht wieder Wasser rein. Jetzt ist ganz wichtig noch zu verstehen, dass die Lunge passiv atmet. Da gibt es keinen Mechanismus, der Luft reindrückt und die Lunge dehnt sich aus, sondern die Lunge dehnt sich aus und zieht Luft mit sich ein. Das ist der Mechanismus. Und dafür brauchen wir quasi Hilfe. Ja? In dem Fall ist unser wichtigster Muskel ist das Diaphragma, das Zwerchfell. Und wenn das Zwerchfell hier im Bauch gelegen sich nach unten senkt, vergrößert sich der Raum im Thorax. Und jetzt kommt das, was sie sagt zum Thema Druck. Wenn Sie einen Raum vergrößern, aber der ist in sich abgeschlossen, was entsteht in diesem Raum? Unterdruck. Können Sie machen. Machen Sie, ja. Ja, es geht nicht so. Sie können es so, jetzt ist es normal und wenn Sie jetzt die Luft rausziehen, dann steht Unterdruck. Ungefähr. Ja? Also, Es entsteht ein Unterdruck. Das ist unser Thorax, ja, mit den Rippen. Und da drin liegt die Lunge. Wir betrachten den Thorax als einen abgeschlossenen Raum. Unter diesem Raum hier befindet sich das Zwerchfell. Wenn das Zwerchfell sich nach unten, ja, wenn es nach unten abklappt, dann wird der Raum hier drin größer. Da der sich aber mit nichts füllen kann, haben wir quasi das gleiche Volumen für mehr Raum. Und dadurch entsteht physikalisch ein Druckunterschied. So funktioniert eine Vakuumpumpe. Haben vielleicht bei den einen oder anderen die Oma daheim oder die Mutter, da gibt es, gab früher mal bei Home Shopping Europe, da konnte man alles vakuumieren, damit Essen, Bettdecken und ganz viel Platz sparen. Ja? Also es saugt die Luft raus aus einem begrenzten Raum, dadurch zieht sich alles zusammen. In dem Fall, ja, da der Raum quasi nicht zusammensacken kann, da unser Rippenskelett massiv ist, ja, kann sich das nicht verkleinern, sondern es entsteht ein Unterdruck. So, und jetzt hängt hier drin unsere Lunge, unsere beiden Lungenflügel. Ja? So, wenn der Raum dort groß wird, entsteht hier ein Unterdruck. Was macht der Unterdruck? Ja, der Unterdruck zieht die Lunge auseinander. Ja, der zieht da überall, die hängt da drin, weil die Lunge ist ja kein geschlossener Raum. Die Lunge ist hier oben mit dem Mund verbunden und durch den Mund kann dort Luft rein. Und die Lunge zieht sich auseinander und in die Lunge fließt Luft. Ist das verständlich? Cool. Und wenn das Gegenstück passiert, ja, wenn das Diaphragma sich wieder entspannt, dann lässt hier der Unterdruck nach. Und dann ist die Lunge besteht aus elastischem Gewebe, ja, und stellt sich automatisch zurück. Und ist quasi gedehnt, wie so ein Gummi. Und dann entspannt er wieder, wenn der Druck auf den Gummi wieder nachlässt. Dehnung, Luft fließt nach, Entspannung, wir atmen aus. Dehnung, Luft fließt rein, Entspannung, Luft fließt raus. Das verändert sich maßgeblich eben durch diesen Raum zwischen Thoraxaußenwand und Lunge. Jetzt gibt es quasi noch, ja, zusätzliche Möglichkeit, steht hier, wir können zum Beispiel auch unseren Rippengürtel, wir können auch die Rippen anheben durch unsere Atemhilfsmuskulatur. Also wenn wir besonders kräftig atmen möchten, dann kommen solche so, ja, wenn Sie die Schultern heben, dann geht wesentlich mehr Luft in Ihre Lunge rein, als wenn Sie nur mit dem Bauch atmen. Das ist unsere sogenannte Atemhilfsmuskulatur, die auch den Brustkorb bewegt. Das heißt, wir können den Raum nicht nur nach unten vergrößern, sondern wir könnten den Raum theoretisch auch noch hier nach außen vergrößern, auf die Art und Weise die Lunge zu noch mehr auseinanderziehen, anregen. Soweit klar? Gut. Expiration ist das Ganze ist Erschlaffung, das ist elastisch, das ist völlig passiv. Und wir haben in beiden Fällen eben Atemmuskeln. Neben dem Zwerchfell sind es vor allem die Scaleni, die die Lungen, die den Rippengürtel mit nach oben ziehen. Das sind diese drei Muskeln, die hier die Halswirbelsäule mit den oberen Rippen verbinden. Und die interkostale, die Interkostalmuskeln, und zwar die externen. Wenn wir die Rippen haben, wenn wir die so im Seitenschnitt machen, also hier ist unsere Thoraxwand, dann haben wir hier unsere Rippen. Dann haben wir Rippenmuskeln. Und zwar haben wir Rippenmuskeln, die außen liegen und Rippenmuskeln, die innen liegen. Wieder einfache Physik. Wenn die Rippenmuskulatur sich außen kontrahiert, wird die Lunge nach außen gezogen. Wenn die Rückenmuskeln innen, ja, intercostalis interni, wenn die sich kontrahieren, zieht es den Thorax nach innen. Beide heißen Interkostalmuskeln. Nur die einen liegen extern, die anderen intern. Und dann haben wir auch den Transversus Thoracis, also hier diesen seitlichen Muskel, der uns auch den Thorax mit kontrahieren lässt. So. Das heißt, zusammengefasst, beim Einatmen entsteht ein Unterdruck, der die Lungen zusammen, der die Lunge auseinanderzieht und so passiv Luft nachströmen lässt. Beim Ausatmen entsteht ein Überdruck, ja, der die Lunge wieder schlumpfen lässt. Hier so ein bisschen an diesen Luftballons, ja, mit den Luftballons in dem Bild skizziert. Damit es gelingt, braucht es jetzt quasi noch so ein bisschen, ja, was wir noch außer Acht gelassen haben, und zwar ein sogenanntes Lungenfell und ein Rippenfell. Damit das wirklich funktioniert, ist dieser Raum hier zwischen richtig abgetrennt. Und zwar liegt hier auf der einen Seite ja, so eine Art Bindegewebshaut, die den Rippen, den Brustkorb abschließt. Und auf der anderen Seite gibt es eine Bindegewebshaut, das Lungenfell, das die Lunge abschließt. Und dazwischen ist also ein Raum, da ist ein bisschen Flüssigkeit drin, ja, da ist ein bisschen Luft drin. Und dieser Raum wird eben als der sogenannte Pleuraspalt bezeichnet. Ja. Und das ist der Raum, wenn die Rippen sich dehnen, in dem der Unterdruck entsteht. Und das ist der Raum, wenn, der, ja, wenn, der, wenn das Zwerchfell wieder zurückklappt, wo der leichte Überdruck entsteht, sodass die Lunge sich wieder zurückstellt. Der Pleuraspalt. So, so schaut der aus. Ja. Wenn man reinschaut, wieder mit einer Kamera, Lunge, wir sehen, die Lunge ist von so einem ganz leichten, die hat so eine relativ ganz glatte Oberfläche, so betrachtet. Das ist dieses Lungenfell, was sich dort drüber legt. Auf der anderen Seite sieht man die einzelnen Rippen, man sieht die Interkostalmuskulatur und auch hier ist so eine ganz dünne Membran drüber und dazwischen ist also dieser Raum, der Pleuraspalt. Und den brauchen wir, ja? Der muss intakt sein, der muss abgeschlossen sein, damit wir dort Überdruck, Unterdruck aufbauen können, um die Lunge auseinanderzuziehen. Und auch das haben wir wie immer für die weniger Aufpassenden als Videozusammenfassung. Also wir haben den Brustkorb, rot ist der Pleuraspalt. Wenn sich das Zwerchfell nach unten dehnt, entsteht im Pleuraspalt ein Unterdruck. Der zieht passiv die Lunge nach. Und wenn die Lunge sich passiv nachzieht, wird von oben Luft über die Atemwege nachgezogen und füllt unsere Lunge auf. Wenn das Zwerchfell wieder nachlässt, machen die elastischen Rückstellkräfte der Lunge, führen dazu, dass die Lunge ja, sich wieder zurückstellt und damit die Luft ausdrückt. Und die Atemhilfsmuskulatur können Sie verwenden, um das Ganze zu steigern. Also tiefer einatmen oder tiefer ausatmen. Ja? Da können Sie hier, kennen Sie selber, da kann man das Ganze noch steigern. Gut, der Pleuraspalt ist also die Grundlage für die Funktionalität der Atemmuskulatur. Lunge und Thorax sind über diese Pleura miteinander verbunden. Wichtig, die Lunge enthält keine quergestreifte Muskulatur, sondern nur elastische Fasern. Zusammen mit den Oberflächenkräften lassen die Lunge eben, wenn der Druck im Pleuraspalt nachlässt, immer wieder schrumpfen. Was wir jetzt hier haben, ist Änderung des Lungenvolumens, damit man das mal sieht. Hier oben ist Volumenveränderung, hier unten ist Druckveränderung. Wichtig ist, dass dieser Pleuradruck immer negativ ist. Wir haben in diesem Spalt zwischen Thorax und Lunge immer einen leichten Unterdruck. Auch den brauchen wir, damit die Lunge offen gehalten wird. Das war das Problem bei den frühen Lungenoperationen. Da hat man den Thorax eröffnet, plötzlich fiel die Lunge zusammen, weil der Unterdruck weg war. Und wenn wir jetzt einatmen, sehen wir, nimmt eben dieser Unterdruck, also der Druck nimmt ab, es entsteht ein höherer Unterdruck in diesem Pleuraspalt. Und die Folge ist, dass das Volumen hier ungefähr um 500 Milliliter zunimmt. Wenn sich der Pleuradruck wieder erhöht, also Richtung positive Werte geht, dann kann die Lunge sich wieder zusammenziehen und das Volumen kann herausfließen. Also auch das wichtig, Pleuradruck immer negativ. Und, was habe ich hier noch? Was wollte ich hieran erklären? Bezogen auf den Alveolarraum ist es wieder etwas unterschiedlich. Ja, der Alveolarraum hat normalerweise einen Druck von 0 in der Atemmittellage. Wenn wir einatmen, wird der Alveolardruck kurz negativ. Es wird also Luft in die Alveolarbläschen gezogen. Dann ist wieder Atemmittellage. Wenn wir ausatmen, wird der Druck kurz positiv und presst quasi die Luft aus den Alveolen heraus. In den Alveolen ist das etwas anders umgesetzt. Das heißt, bei der Inspiration, die Lungenoberfläche muss dem Thoraxvolumen folgen. Wenn sich der Thorax weitet, erniedrigt sich der Pleuraspaltdruck. Dadurch steigt das Lungeninnenvolumen an. Der Alveolardruck wird negativ und diese Druckdifferenz ist die treibende Kraft, um Luft in die Lungen hineinzuziehen. Das ist quasi noch eine Druckstation weiter. Gut. Und bei der Expiration ist es eben genau andersrum. Elastische Kräfte ziehen einfach wieder alles zusammen und sorgen dafür, dass der Alveolardruck positiv wird und die Luft wieder hinausdrückt. Und in der Atemmittellage ist der Alveolardruck eben gleich Null. So, jetzt haben wir folgenden Fall. Sie haben ja auch Spielsportarten und jetzt wird Fußball gespielt und dann kriegt einer so einen schönen Bodycheck von einem zukünftigen Gattuso und plötzlich kriegt man keine Luft mehr. Was ist passiert? Was ist die treibende Kraft, damit sie Luft kriegen? Die? Ja, und das hat zur Folge, es entsteht ein Unterdruck im Pleuraspalt. Der Unterdruck im Pleuraspalt ist die treibende Kraft, dass sie atmen können. Das heißt, wenn sie plötzlich keine Luft mehr kriegen, ist eine Möglichkeit, dass dieser Druck nicht mehr vorhanden ist. Ja? Und das ist eine ganz häufige Verletzung junger Sportler. Das ist der sogenannte Pneumothorax. Durch ein plötzliches Trauma, Bodycheck, ja, irgendwie dumm hingefallen, es gibt eine familiäre Prädisposition, kann es sein, dass das Lungenfell an einer Stelle reißt. Dadurch ist der Raum nicht mehr hermetisch abgeschlossen, sondern es strömt dann Luft in diesen Pleuraspalt ein. Wenn Luft einströmt, herrscht kein Unterdruck mehr, sondern plötzlich normale Druckverhältnisse. Was macht die Lunge unter normalen Druckverhältnissen? Sie fällt zusammen. Ja? Und das ist aber mit einer der häufigsten Sportverletzungen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. Ja? Das muss nicht immer ausgeprägt sein. Das ist jetzt quasi ein drastisches Bild. Es kann auch einfach nur sein, dass man kurzatmig wird und irgendwie für 3 bis 5 Tage das Gefühl hat, man kriegt schlechter Luft. Das können sehr kleine Risse sein, die nicht behandlungsbedürftig sind. Aber das kann eben bis dahin gehen, dass die komplette Lunge zusammenfällt. Ja? Und das Bild nennt man eben einen Pneumothorax. Durchreißen des Lungenfells. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die passiert aber mehr beim Speerwerfen, ja? Oder bei den Indianern. Das ist der äußere Pneumothorax, das ist quasi, wenn wir von hier Pfeil durch haben, dann haben wir die Luft von außen. Ja, aber das ist dann eher traumatisch bedingt, ja, also durch externe Gewalteinwirkung und nicht durch einen spontanen Riss, einfach durch einen Rempler, durch irgendwo blöd gegen den Pfosten gelaufen. Also daran denken, das könnte ein möglicher Hintergrund sein. Gut, dann haben wir als letztes noch die... Ganz wichtig, Druck-Volumen-Beziehung ist immer konstant. Ja? Das ist das sogenannte Gasgesetz nach Boyle-Mariotte. Das heißt, wenn sich der Druck, zum Beispiel der Luftdruck, ändert, dann ändert sich damit auch ihr Lungenvolumen. Ja? Wenn wir in der Höhe sind, wird das Volumen kleiner. Ja? Wenn wir auf Meeresoberfläche sind, ist es normal, wenn wir nach Death Valley gehen, wo wir unter Meeresoberfläche sind, wäre es sogar theoretisch noch etwas größer, das besagt dieses Gasgesetz. Und das Ganze ist noch Druck- und Temperatur abhängig. Das ist ein bisschen eine Vorbereitung auf unser nächstes Seminar und Übung. Es gibt quasi, ja, gerade was die Temperatur angeht, der Druck ist bei uns immer derselbe. Ja, der Druck ist bei uns hier knapp, was sind es, 380 Meter über Meereshöhe, ja, den kann man berechnen. Die Temperatur ist aber abhängig von den jeweiligen Tagesbedingungen. Das heißt, an einem Tag wie heute, es hat 25 bis 28 Grad, ist schwül, ja, da haben wir andere Luft, die wir einatmen, da haben wir andere Lungenvolumen, die wir einatmen, als wenn es 15 Grad hat und die Luft ist staubtrocken. Und das, was wir quasi, ja, normalerweise messen, nennt sich ATPS, Ambient Temperature Pressure Saturated Bedingungen. Das ist quasi die Luft, die an einem jeweiligen Tag bei einer bestimmten Temperatur eingeatmet wird. Und was wir im Praktikum machen werden, ja, als Vorbereitung, wir werden das Ganze so umrechnen, dass es eben auf Ihre jeweiligen Körperbedingungen zugeschnitten ist, dass es Ihrer Körpertemperatur von 37 Grad entspricht, dass es der aktuellen Witterungslage entspricht, dem aktuellen Luftdruck entspricht und den aktuellen Temperaturbedingungen entspricht. Normalerweise ist also diese, wie es im Körper, der physiologische Zustand, der ist immer ein bisschen mehr als das, was man misst. Das muss man auch wissen bei diesen Volumenmessungen. Also das, was wir extern von Lungen messen können, ist intern immer noch ein bisschen höher, weil es sich durch Unterschiede in der Atmosphäre verändern kann. So, und dann sind wir ziemlich genau in der Mitte des Programms. Und da wollte ich Sie natürlich nicht enttäuschen, ja. Und wie immer mit Ihnen eine nette kleine Quizrunde spielen. Heutiger Hauptpreis ein Ricola. So, genau, melden Sie sich an. So, ich habe eine Internetverbindung, das ist schon mal gut. So. So. Gut. So. Heute ist der 23. Mai und wir schauen mal. So. Erste Frage, schauen wir, ob Sie aufgepasst haben. Also Surfactant, was ist gesucht, was ist richtig? Es verringert die transmurale Druckdifferenz der Alveolen. Der Unterdruck im Pleuraspalt wirkt dem transmuralen Druck des Surfactant entgegen. Ich nehme lieber Ex-Duschgel. Surfactant kleidet den Pleuraspalt der Lunge aus und Surfactant ist eine zuckerhaltige Flüssigkeit, ähnlich wie Limonade. Ja. Machen Sie sich Gedanken. Der Countdown läuft. Ja. Abstimmen. Es fehlen noch so. Ja, schneller, schneller, schneller. 3, 2, 1, aus. Das haben Sie sehr richtig gemacht. Ja. Also, er birgt nicht. Ja. Der Unterdruck im Pleuraspalt, der spannt ja unsere Alveolen auch auf. Ja, sondern es ist quasi der Umgebungsdruck nach Laplace, ja, die Oberflächenspannung, die dem Surfactant entgegenwirkt. Ich bin sehr froh, dass niemand in die Lungen Zuckerwasser schütten muss, das erleichtert mich schon mal. Ja. Im Pleuraspalt haben wir zwar eine Flüssigkeit, aber nicht Surfactant, das ist wirklich für die Alveolen. Genau, und dass manche in diesem Raum Ex-Duschgel benutzen, erleichtert mich auch, weil ich mir nach dem Seminar doch schon so Gedanken gemacht habe. So. Gut. Nächste Frage. Welche Aussage zur Pulskurve, das ist jetzt da, rückwirkend, mal schauen, ob Sie auch im Seminar aufgepasst haben. Das war die Pulskurve, ja, systolisch 120, 80, wie wir sie peripher gemessen haben. Und welche Aussage ist richtig? Je nachdem, wo der Puls gemessen wird, kommt es zu einer zeitlichen Verzögerung zwischen dem QRS-Komplex des EKGs und der Pulswelle. Die Pulswelle gibt Auskunft über Druck, über Volumen, über Geschwindigkeit. Und der Einschnitt in der Pulskurve, das ist das, was Sie in diesem Bild sehen, kommt durch den Schluss der Segelklappen zwischen rechtem Vorhof und Ventrikel. Und denken Sie dran, Physiologie ist immer logisch. Ja, also, wie ist es möglich? Wir starten mal wieder hier den Countdown. Stimmen Sie ab. Es geht los. Stimmen Sie ab. Geben Sie Ihr Votum. So. Auch das war eigentlich mittlerweile eine ziemlich banane Frage. So. So, es war gefragt, natürlich nicht, was richtig ist, sondern ja, es war gefragt, was falsch ist. Deswegen würde ich jetzt mal versuchen, die ersten 38% wollten sagen, es ist so klar, das Herz komprimiert und dann können Sie irgendwann erst zeitlich verzögern in der Peripherie den Puls messen. Ja? Und man kann in dieser Kurve natürlich, man kann ablesen den Druck, ja, in Form der Amplitude. Man kann das Volumen abmessen. Ja? Je größer die Fläche Area under the curve, desto größer das Blutvolumen, was dort vorbeigedrückt wurde. Und man kann natürlich auch die Geschwindigkeit messen, den Anstieg und das Abfallen dieser Kurve. Also das wäre theoretisch möglich. Das haben wir nicht alles besprochen. Aber wichtig ist eh der Schluss zwischen Vorhof und Ventrikel. Kann das eine Auswirkung auf Ihren Kreislauf, Ihren Puls haben? Nein, natürlich nicht, weil der Puls ist nach der Kammer, also was zwischen Vorhof und Kammer passiert, ist dem Puls scheißegal. Ja? Gut. Und jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Wie immer berühmt zum Thema Fußball. Welche Fußballmannschaft hat die spanische Liga 2016-17 gewonnen? War es Sevilla? War es Atletico Madrid? War es Vigo? War es der FC Barcelona oder etwa die Kickers Offenbach? So, der Countdown läuft. Und der Countdown läuft. Wenn Sie nicht genau wissen, Sie können sich auch das Bild anschauen. Ich habe einen kleinen Tipp hinterlegt. Ja. Und wir schauen mal. Dieses Ergebnis könnte sein, dass es mit der Klausurbestehensquote korreliert. Ja, also da werden einige durchfallen, aber immerhin 34% bestanden. Ganz klar, ja, also das, ich habe mir jetzt auch ein bisschen angeregt, diese Vorstellung, man muss wie Donald Trump arbeiten, man muss auch postfaktisch arbeiten und Barcelona hatte mehr Punkte als Real Madrid. Und ich kann Ihnen das auch, gleich demonstrieren. Ich habe jetzt noch eine Bitte quasi im Sinne von Qualitätssicherung. So. So. Ich würde einfach mal bitten, so, ja, Mittelpunkt zwei Veranstaltungen, Seminar und Übungen sind vorbei, auch für uns ein Rückblick, dass Sie einfach mal angeben, wie Ihnen das gefallen hat von A, gar nicht, bis eh ziemlich. Ich klicke dann auch das Ergebnis schnell weg, das sehe dann nur ich. Nein, also keine Sorge, das System registriert natürlich Ihre Handydaten und ich weiß hinterher, wer das gemacht hat, weil ich dank meiner neuen Beziehung zu Donald Trump auch sehr gut mit dem neuen Chef des CIA zusammenarbeiten kann. Und genau, wir haben ja noch vier Veranstaltungen, wir wollen eben auch so ein bisschen ja, gucken, wo es vielleicht noch hakt. Also ist schon mal gar nicht so schlecht. Gut, es geht also noch besser, ja, dann bemühen wir uns. Vielen Dank. So, gut. Na? Jetzt so. Also vielen Dank fürs Mitspielen. Und auf die Fußballfrage zurückkommend, habe ich natürlich die Lösung für Sie parat. Und zwar, ich habe vom letzten Spieltag einen Spielausschnitt. Und dass Sie sehen, dass das einfach alles Schiebung ist. Ja, alles Schiebung. Also das ist das Spiel Malaga gegen Real Madrid. Und das ist quasi dieses Tor, was dort fehlt. Schaut euch diesen Abwehrspieler hier an. Ja, der hat wirklich top Raumaufteilung. Und es wird wirklich super, gell? Und jetzt kommt und schön und, oh ja, genau, und schießt ein Tor. Also wenn das nicht ein geschobenes Spiel ist, meine Damen, meine Herren, dann weiß ich auch nicht. So. Der Schlag auf dem Solarplexus ist ja quasi tiefer. Das ist ja hier unten, das ist vegetatives Nervensystem für den Darm und kann quasi kurzzeitig, also kann sowohl den Herzschlag, kurzes Aussetzen eines Herzschlages, man kann auch die Luft wegmachen, weil man durch einen Schlag aufs Zwerchfell, Kraft aufs Zwerchfell, die Lunge von unten kontrahiert. Kann aber quasi auch über eine Aktivierung vegetatives Nervensystem des Magen-Darm-Traktes dort, ja, zu einer kurzzeitigen Volumenverschiebung führen, ja, die dann so richtig krampfartig, ja, beiträgt. So. Gut. Dann kommen wir jetzt zu einem anderen wichtigen Thema, der Lungenphysiologie, das sind die sogenannten Lungenvolumina. Wir wollen das Ganze natürlich ein bisschen fassen und messen und wollen schauen, okay, was kann ich damit anfangen? Und die klassische Methode der Lungenphysiologie ist die Spirometrie und Sie haben jetzt die elektronischen Messplätze schon kennengelernt, man kann das heutzutage alles schön und neu machen, aber das ist der alte Standard, das ist ein sogenanntes Glockenspirometer und so wurde früher Lungenvolumen gemessen. Das ist also hier ein, ja, ein Raum, der in einem Wassertank steht und hier drin ist Luft. Wenn wir die Luft einatmen, verliert die Glocke Luft, wenn wir sie ausatmen, gewinnt sie an Luft. Und das kann man über einen Schreiber auf ein Papier bringen. Und wir wollen daran jetzt so ein bisschen die verschiedenen Volumina der Lunge kennenlernen, ja, wie sie klassisch verwendet werden und wie sie dann auch sportphysiologisch relevant sind. Jetzt wollte ich zunächst einen Freiwilligen oder eine Freiwillige, ja? Bitte, Applaus, ja? In meinem nächsten Leben werde ich Schaumaster, das macht viel mehr Spaß, ja. Auch Sie sind dabei. Herzlich willkommen, wie ist Ihr Name, junger Mann? Christoph, willkommen Christoph, ja. So, also, Christoph, kostet dieses Gerät 2.000 Euro, 4.000 Euro oder 8.000 Euro?
Ja, mal locker
8.000. Okay, pass auf, ich gebe dir einen Umschlag, ja, da sind sicher 200 Euro drin, wenn du den Umschlag nimmst jetzt und nicht das Gerät. Okay, er nimmt das Gerät. Also, er ließ sich nicht überzeugen. So, also, das Ganze funktioniert so. Proband einfach näher ranrücken. Das ist ungefähr, ne, wir schauen, dass es schön eingestellt ist. So, er soll aufrecht sitzen. Frisches Mundstück, ja. Habe ich aus der Tuberkuloseklinik geholt. Oh. Genau, mal rangehen, mal so ein bisschen ein- und ausarbeiten. Ich weiß nicht, ob das Ventil offen ist. Mal rein, ein- und ausatmen. Richtig umschließen mit dem Mund. Richtig umschließen, richtig umschließen. Und ausatmen. So. Genau. Oh, er atmet zu kräftig. So, das macht aber nichts. Ganz, ganz immer dranbleiben. Bitte nicht mehr loslassen. So. Genau, also nicht zu große, altes Gerät. So. Dann kriegt er noch eine Nasenklemme. Nein, weil wir wollen ja den abgestimmt von seinem Lungenvolumen. Wir wollen nicht, dass er zuatmet. So, jetzt haben wir hier einen Schreiber. So, genau. Wir lassen ihn jetzt mal ein bisschen atmen. Und wir sehen, das Ding hier bewegt sich abwärts und aufwärts. Wenn es sich aufwärts bewegt, geht Luft raus. Da macht er gerade was? Einatmung, ja? Wenn der Schreiber nach unten geht, füllt sich das mit Luft und es geht Luft aufwärts. So, genau. Ein tief einatmen, genau. Oh. Gut, die Pumpe noch ausschalten, dann wird es jetzt langsam weniger. So, diese, oh, jetzt habe ich hier mein Instrument, einfach, genau, einfach weitermachen. Ich sage dann schon, wenn es zu viel wird, kurze Pause. So, dieses Ein- und Ausatmen was wir hier registrieren können, ja, nur ganz normale kleine Züge, gar nicht so große, ja, gar nicht so große Schwere. Das ist das sogenannte Atemzugvolumen. Das ist das, was wir bei einem Atemzug machen. Wir sehen jetzt schon, es variiert bei ihm hier so ein bisschen, ja, was sich einpendelt, aber in der Regel sind das quasi kleine, normale Atemzüge. So, und dieser Ablauf der Messungen ist immer ungefähr gleich wie hier oben beschrieben. Also man lässt ihn erstmal so ein bisschen einpendeln und schaut, wo ist sein Atem, ja, seine Atemmittellage. Und jetzt haben wir hier so ein paar schöne Messungen, die ihm das ganz gut hier einstellen. Gut, nee, Herr Schenk, ich muss nur ein bisschen Luft reinpumpen. Das ist ein altes Gerät. Normalerweise schließt man hinten noch eine Gasversorgung an. Nur leider ist mir heute früh der Druckminderer krepiert, deswegen müssen wir da so ein bisschen, ja, zwischenhelfen. So, gut. Jetzt bitten wir ihn mal, wenn er quasi ausgeatmet hat, dass er so tief einatmet wie möglich. So, ja, dann ist das Gerät am Ende. Ja, er ist ein Sportler, deswegen machen wir es mittlerweile auch elektronisch und jetzt wieder normal weiteratmen. Dann sehen wir, der Ausschlag wird größer. Vom Ausatmen bis zum maximalen Einatmen, das ist die inspiratorische Kapazität. Und das, was er zusätzlich eingeatmet hat, das nennen wir sein inspiratorisches Reservevolumen. Das kann er also zusätzlich einatmen. Man kann das unterscheiden, was atme ich normal, was meinst du, ich will keine Späße machen. So. Dasselbe kann er in die andere Richtung machen. Wenn er normal quasi in seinem Atemzug eingeatmet hat, kann er mal so viel ausatmen, wie geht. Ja. So, und dann sehen wir, jetzt geht quasi die Linie in die andere Richtung. Und dann haben wir das Gegenspiel. Das heißt, wir haben eine expiratorische Kapazität, die geht von Einatmung zu maximaler Ausatmung oder auch wieder eine expiratorische Reserve. Soweit klar. Tidalvolumen, Reserve nach oben, Reserve nach unten. Reserve nach oben nennen wir inspiratorische Reserve, die Reserve nach unten expiratorische Reserve und zusammen, also alles, was ich einatmen kann, ist die inspiratorische Kapazität. Alles, was ich ausatmen kann, nenne ich die expiratorische Kapazität. Soweit auch klar, oder? Wenn ich alles zusammenrechne, also Tidalvolumen, maximale Einatmung, maximale Ausatmung, dann nennen wir das Vitalkapazität. Das ist also, was komplett in die Lunge passt. Funktionabel. So. Und jetzt gibt es quasi noch ein Manöver, das kommt, ja, da hinten, das ist eine schnelle Ausatmung, ja, die man ausmacht. Das ist ein sogenanntes forciertes Ausatmenmanöver. Wir bitten ihn jetzt einfach einmal, tief einzuatmen und dann die Luft anzuhalten. So, und jetzt ganz, Moment, und jetzt ganz kräftig die Luft ausatmen, so schnell es geht. Und normal weiteratmen. So, da sieht man jetzt ein bisschen, ja, länger, jetzt, wenn wir es schneller laufen lassen, dann ist dieser Abdruck schneller. Gut. Genau, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Applaus bitte. Moment, Moment. Christian, ne?
Christoph.
Mit C. So, ja, also mitmachen gewinnt. So, was wir am Ende noch gemacht haben, ist ein sogenanntes forciertes Ausatemmanöver. Das ist quasi in dem Sinn kein Volumen, ja? Das ist die sogenannte 1-Sekunden-Kapazität. Das Ganze ist auf Millimeterpapier aufgezeichnet, ja, das werden wir auch machen, wenn ich jetzt quasi die Millimeterabstände kenne, ja, zum Beispiel die Zahl der Kästchen nach oben und die Zahl der Kästchen nach unten, dann kann ich daran ablesen, wie groß die Volumenveränderungen sind. Und das ist der klassische lungenphysiologische Versuch. Das ist der klassische Versuch, der bei jeder Trainingssteuerung durchgeführt wird. Jede Spiroergometrie, jeder Athlet, der auf sein Leistungsvermögen untersucht wird, mit dem wird, mittlerweile schauen die Geräte eben anders aus, in irgendeiner Form und Weise werden diese Lungenverfahren durchgeführt. Und es ist eben ganz wichtig, ja, zu erkennen, was die Lunge an verschiedener Stelle zu leisten vermag. Durchschnittswerte sind hier ungefähr angegeben. Wir haben jetzt eben gesehen, wenn er, ja, er ist groß, athletisch gebaut, er kann locker aus dem Stand seinen Atemzugvolumen um einiges steigern. Wir hatten quasi Ausschläge hier in dieser Größendimension. Ja, das sind ungefähr so 600-700 Milliliter. Wir hatten aber auch so Ruheausschläge, die waren deutlich größer. Die liegen im Bereich 1,2 Milliliter. Also mein Tidalvolumen ist schon mal etwas, was ich anpassen kann. Ich könnte auch meine Frequenz anpassen. Ja? Dann atme ich einfach schneller mit demselben Atemzugvolumen. Was ich allerdings nicht anpassen kann, sind meine Reservevolumina. Die sind vorgegeben. Das heißt, selbst wenn mein Tidalvolumen unterschiedlich wird, die Summe aus Tidalvolumen plus Reservevolumen ist letztlich immer die gleiche. Und Lunge kann nicht einfach wachsen. Ja, wir können durch Sport schon erreichen, dass unsere Gesamtvitalkapazität zunimmt, allerdings nur in einem begrenzten Maße. Im Thorax ist nicht viel Platz, da können nicht plötzlich 2 neue Liter Volumen entstehen. Ja? Sondern was wir lernen, ist den Sauerstoff, den wir ständig einatmen, physiologisch besser zu nutzen. Das ist Teil des Sportes. Dasselbe gilt also nach unten. Dann haben wir natürlich noch einen Teil in der Lunge, den wir gar nicht gesehen haben, das ist das sogenannte Residualvolumen. Das Residualvolumen können wir nicht messen. Es ist aber nötig. Wofür? Warum brauchen wir ein nicht messbares Volumen in der Lunge? Bitte? Ja, das ist alles richtig, genau. Ja, genau, weil Sie brauchen quasi, wenn Sie einen Atem anhalten, wenn Sie ausgeatmet haben, dann würde die Lunge zusammenfallen, wenn nichts mehr drin wäre. Also brauchen Sie immer einen Grundwert an Lunge, Residualvolumen, der sich in der Lunge befindet. Ja? Der ungefähr so die Größenordnung 1,5 Liter hat. Und alles zusammengerechnet, Vitalkapazität plus das Reservevolumen, ist quasi die Totalkapazität der Lunge. Das heißt, was man im Sport vor allem erreicht, ja, ist, dass man mehr am Gasaustausch beteiligte Strukturen schafft, also mehr respiratorische Elemente, respiratorische Bronchiolen, alveolare Teilchen, die können etwas gesteigert werden, zu Lasten dieser Residualkapazität, weil das Gesamtvolumen im Thorax mehr oder weniger vorgegeben ist. Ja, und trotzdem muss man eben schauen, dass man immer noch einen Rest Lunge dort behält, damit die Lunge nicht vollständig kollabiert. Gut, das hatten wir jetzt schon mal, ja, so ein Druck-Volumen-Diagramm, also Pleuradruck, ja, in Abhängigkeit zur Änderung des Atemvolumens. Ja, wenn der Pleuradruck negativer wird, steigt das Volumen, wenn das Volumen weniger wird, sinkt der Pleuradruck wieder ab. Das ist gezeigt hier, das war die normale Atmung, das ist das Tidalvolumen. Wenn wir unser Zwerchfell, unsere Atemhilfsmuskulatur eben deutlich stärker betätigen, dann kann die Kraft, die auf den Pleuraspalt wirkt, eben größer werden. Damit können wir mehr Luft einziehen. Und das ist quasi letztlich das, was trainierbar ist. Ja? Also nicht die Lunge wächst, sondern dessen, was wir kapazitativ dort einatmen. Deswegen reden wir auch gerne von Volumenkapazitäten, also inspiratorische Kapazität, expiratorische Kapazität und nicht so gerne von Volumen. Dann ist noch wichtig zu wissen, ich habe gerade gesagt, die beteiligte Fläche am Gasaustausch. Nicht alle Luft in der Lunge macht ja mit, sondern nur die Luft in den respiratorischen Endstrecken, vor allem in den Alveolen, haben wir vorhin gesagt. Der Rest der Lunge, den bezeichnen wir als sogenannten Totraum. Das heißt, Luft der Lunge, zum Beispiel in der Luftröhre, die nicht am Gasaustausch ist, Totraumluft, die brauchen wir nicht. Und jetzt ist quasi auch nochmal so ein bisschen so ein Punkt wichtig, ja, um zu sehen, dass nur schneller atmen, zum Beispiel Hyperventilation à la Justin Bieber, nicht wirklich was bringt. Und zwar ist es so, die Luft, die in der Alveole ankommt, ist quasi das Tidalvolumen, das haben wir bei ihm gemessen, Und das ist wie beim Herz, Herzminutenvolumen, es gibt ein Atemminutenvolumen, Atemminutenvolumen ist also wieder Atemzug mal Frequenz. Das heißt, bei ihm könnten wir jetzt sagen wir nehmen wir diesen schönen Mittelwert, sagen wir hatten ja, 800 Milliliter Atemzug, er hatte vielleicht eine Frequenz von 15 auf dem Ding, das heißt, wir hätten bei ihm irgendwie 12 Liter Luft, die er pro Minute ein- und ausatmet. So, von diesen 12 Litern Luft geht aber nur ein Teil in die Alveolen, nur ein Teil ist für den Gasaustausch, der Rest ist Totraum. Wenn er jetzt also schneller atmet, ja, sein Tidalvolumen bleibt gleich, zum Beispiel die doppelte Atemfrequenz, dann hätte er jetzt, würde er statt 12 Litern, doppelte Frequenz, 24 Liter die Minute einatmen. Er würde aber auch die Ventilation des Totraums vergrößern, weil die passive Luft ja in derselben Frequenz mitsteigt. Und was jetzt eine interessante Gleichung ist, ist, wenn man schneller atmet, ja, dann atmet man automatisch flacher. Das heißt, wenn ich schneller atme, haben meine Lungen nicht mehr die Zeit, sie mich zu entfalten. Deswegen wird er es nicht schaffen, bei doppelter Atemfrequenz weiterhin sein Tidalvolumen von 800 Millilitern beizubehalten. Das wird sinken. Er kann es zwar ein bisschen steigern, aber er wird nicht auf 24 Liter die Minute kommen, sondern vielleicht erstmal nur auf 15. Ja? Der Totraum bleibt in seiner Größe aber immer derselbe. Wir gewinnen ja nicht neue respiratorische Strukturen hinzu. Das heißt, die Gesamtmenge der Totraumventilation ist größer, ja, als die Gesamtzunahme der Ventilation überhaupt. Das heißt, das, was an Differenz bleibt, ist kleiner. Rechenbeispiel. Atemminutenvolumen 8 Liter die Minute. Ja? Atemfrequenz 20, Totraum in dem Fall haben wir nur 150 Milliliter, relativ wenig. Ja? Da ist relativ viel in der Lunge, sind respiratorische Strukturen. Das heißt, bei einer Frequenz von 20 wird der Totraum mit 3 Litern die Minute belüftet, 20 mal 0,15 Liter. Wenn ich die 3 Liter hier abziehe, bleiben für die Alveolen 5 Liter Sauerstoff übrig. Soweit klar? Mathematik, ja, ihr wisst, ich mag das. Verdoppel ich jetzt meine Atemfrequenz, bleibt ja, mein Atemminutenvolumen ungefähr bei 8 Litern, ja, weil die Frequenz sorgt quasi, es sei denn, ich habe das trainiert, nicht unmittelbar dafür, dass mein Tidalvolumen ansteigt. Doppelte Frequenz bedeutet aber, dass ich jetzt nicht 3 Liter die Minute in meinem Totraum habe, sondern 6. Und 8 minus 6 ergibt also nur noch 2 Liter die Minute. Das heißt, Hyperventilation alleine ist keine Möglichkeit, ja, die Lungen mit mehr Sauerstoff zu füllen. Ich weiß nicht, wer gibt es zu? Wer hat sich bei Justin Bieber schon zu Tode gekrischen? Ja, also, ja, ja, da oben melden sich zwei Jungs, war klar. Genau, sie haben auch die Justin Bieber-Kappe auf, ne? Ja. Alle beide. Ja. Also. Das ist genau das. Eine Hyperventilation sorgt letztlich nur dafür, dass wir unseren Totraum mehr ventilieren. Das heißt, um ein Mehr an Atmung zu schöpfen, aus sportphysiologischen Gründen, muss das Ziel sein, tiefere Atemzüge zu ermöglichen, ja, verbesserte die Atmung zu trainieren durch Bauch- und Brustatmungstraining und so es zu schaffen, dass bei gleichbleibender Frequenz dass die Tidalvolumen ansteigt, wenn man nur auf diese Art und Weise einen größeren fraktionalen Anstieg unserer alveolären Atmung zusammenbekommt. Das durchmischt sich natürlich, ja, aber wir haben immer eine stehende Luftsäule. Wir haben ja die Konvektion des Sauerstoffs findet auch in der Atemluft statt. Das heißt, wir haben immer einen Sog von Sauerstoff nach unten, von CO2 nach oben. Aber natürlich habe ich bei 5 Litern Sauerstoff in der Lunge nicht immer, und ich atme nur 500 Milliliter ein und aus, nicht alle 500 Milliliter gehen in die Tiefe, sondern ich habe immer nur auch noch einen prozentualen Anteil, der kommt noch dazu. Ja, aber das wäre jetzt, ja, so im Groben und Ganzen kann man sagen, das langt schon, dass es sich großflächig austauscht. Ja. Die Apnoe-Taucher, die es schaffen sich eine größere Sauerstoffreserve. Es ist ja so, dass man das Blut maximal mit Sauerstoff beladen kann, da kommen wir gleich noch drauf. Und die schauen quasi, die machen so tiefe Atemübungen, dass die eine hundertprozentige Sättigung ihres Bluts mit Sauerstoff erreichen. Ja, indem die wirklich tief gleichmäßig einatmen mit sehr viel Tidalvolumina, um eine optimale alveoläre Ventilation zu haben. Also es steckt dort drin. Ja. Wenn ich jetzt schaffe, mein Atemminutenvolumen auf 20 Liter die Minute zu steigern, aber das Totraum, die Totraumventilation bleibt gleich, dann hätte ich quasi 17 Liter Luft pro Minute, mit der ich mein Blut befüllen kann. Und das machen die eben über einen Zeitraum von 5 bis 10 Minuten und haben dann optimal, die haben einfach mehr Sauerstoffvorräte. Und das ist trainierbar. Ja? Gut, also nur der alveoläre Antrieb, das ist doppelt. Okay, so. Also schneller, flacher, das heißt, schneller atmen ist keine Lösung. Und damit man es hier mal sieht, ja, so langsames Atmen, tiefes Atmen, wenn ich oberflächlich und schnell atme, dann geht fast alles verloren, in der Alveole kommt nichts an. Wenn ich langsam atme, aber dafür tief, dann kann ich quasi meine alveoläre Ventilation steigern. Das heißt, physiologisch wichtige Atemtechniken, für egal was, für Leistung ist es, verringerte Atemfrequenz, verstärkte Atemtiefe. Das ist quasi die Zauberformel, mit der ich meine respiratorischen Reserven steigern kann. Ja, Hecheln hat noch nie was gebracht. Gut, dann haben wir noch ein bisschen was zum Gasaustausch. Ja, Gasaustausch an der Alveole. Da haben wir gesagt, der findet statt nach dem Fick'schen Diffusionsgesetz. Das haben wir vorhin schon wiederholt. Was war das? Das hing zusammen mit dem Diffusionsweg, der Kontaktzeit, der großen Oberfläche, der Triebkraft, dem Partialdruckunterschied. Dann ist es so, die Erythrozyten werden eben beladen, beziehungsweise das Hämoglobin, was sich darauf befindet. Und es ist so, dass der Partialdruckunterschied ja, für das CO2 noch etwas höher ist. Das CO2 diffundiert auch besser. Das macht quasi Sinn. Das bedeutet, das Blut wird erst mit dem CO2 entladen, erst diffundiert CO2 in die Alveolen und dann diffundiert Sauerstoff erst zurück ins Blut. Also erst entladen, dann beladen, wie es quasi ein vernünftiges Logistikunternehmen auch vorhat. Das auch nochmal als ein kleines Video. Ja, da ist die Kapillare. Erst das CO2 raus. Und dann der Sauerstoff rein. Blutfluss von links nach rechts. Und wichtig ist quasi noch wesentlich mehr, also das CO2 befindet sich vor allem frei im Blut, das bindet nicht unbedingt an was und Sauerstoff wird eben an die Erythrozyten gebunden. Und zwar über 99%. Ja, so schaut das Ganze aus. Ja, dann, wenn wir wieder hier unsere Alveole haben, Kapillare, das sind jetzt so Erythrozytenscheiben, diese Donutscheiben, die werden da eben entlang gepresst und haben kurze Wege. Und man sieht, die Druckdifferenz macht es aus. Also wir haben hier eine relativ schnelle Beladung, am Anfang einen großen Partialdruckunterschied im Sauerstoff und der wird dann immer weniger. Und was eben wichtig ist, dass wir eine möglichst lange Strecke haben. Das heißt, wenn jetzt das Blut schneller fließt, weil wir sportlich tätig sind oder wie auch immer, wir haben genug Zeit, um alle vorbeifließenden Erythrozyten zu beladen. Also auch die Strecke, der Verlauf der Kapillare entlang der Alveole, ja, ist von der Kontaktstrecke her ausreichend bemessen. Gut. Da muss ich mal gerade schauen, weil ein bisschen die Zeit wird etwas knapper. Dann quasi noch, was man wissen sollte, ist quasi der Aufbau des Hämoglobins. Das Hämoglobin ist ein Sauerstofftransportprotein, was 4 Eisenkerne besitzt. Deswegen führt Eisenarmut zu einer Anämie, ja, zu einem Blutmangel. Weil ohne Eisen verliert das Hämoglobin seine starke Bindekapazität für Sauerstoff. Und dieses Hämoglobin ist auf die Erythrozyten gebunden. Und 1 Gramm Hämoglobin, ja, kann ungefähr 1,34 Milliliter Sauerstoff binden. Und da wir ungefähr 150 Gramm davon im Blut haben, und das macht diesen HB-Wert aus, kennt man immer, einen B-Wert von 14, ja, von 15, dann wird es in Dezigramm angegeben. Dieses Hämoglobin sorgt dafür, dass wir etwa 200 Milliliter Sauerstoff im Blut pro Liter binden können. Da wir 5 Liter Blut haben, also haben wir ungefähr 1 Liter reinen Sauerstoff, den wir ständig mit uns herumtragen. Das ist auch so ein bisschen Ihre Frage. Das heißt, der Apnoe-Taucher schafft es, dass er wirklich alles an Möglichkeiten hat, wo Sauerstoff hinpasst, diesen 1 Liter, dass der quasi voll bepackt ist durch seine Atemtechniken. Und Sauerstoff ist eben ganz selten gelöst, sondern der überwiegende Teil des Sauerstoffs ist an dieses Hämoglobin gebunden. Das wird wirklich nur abgegeben, wird sofort verbraucht und sonst ist Sauerstoff im Hämoglobin. Das heißt, wir haben keine Sauerstoffspeicher sonstiger Natur. Sagen, in welchen Zellen speichern wir jetzt noch groß Sauerstoff ein? Das gibt es in der Form nicht. Wenn Sauerstoff in der Zelle ist, wird er verbrannt und es wird Energie hergestellt. Man berechnet dann zur Folge auch die sogenannte Sauerstoffsättigung als der Anteil oxygenierten Hämoglobins zum Gesamthämoglobin. Also die 100% Hämoglobin und 98,5 wären quasi die, an die es gebunden wäre. Das wäre dann eine Sättigung von 98,5%. Und so wie wir im Raum sitzen, ist das auch so ungefähr die Sättigung, die uns nahe kommt. Und in Normalbedingungen erreichen wir 99%. Und quasi die 100%, der erreicht dann wirklich, der Apnoe-Taucher erreicht dann 100,0, der schafft es, dass wirklich nichts Freies mehr an Sauerstoffbindekapazität übrig ist. Aber also Sättigung ist letztlich dieser Vergleich vom beladenen zu nicht beladenem Hämoglobin. Und das kann man messen, das kennen vielleicht auch manche, diesen Fingerclip, der einem dann nicht nur eine Pulskurve wiedergibt, sondern auch so Werte 98, 99, wie viel Sauerstoff im Blut ist. Es liegt daran, dass dieses Hämoglobin nicht nur ein Protein ist, sondern auch ein Farbstoff. Und dieser Farbstoff absorbiert Licht. Und wenn man dort ein bestimmtes Infrarotlicht hindurch sendet, wird eben ein Teil des Infrarotlichts absorbiert. Diese Absorption kann man messen und daraus berechnen, ja, wie viel Sauerstoff an Hämoglobin gebunden hat und wie viel freies Hämoglobin übrig ist. Und was dieses Hämoglobin hat, ist eben eine besondere Bindekurve, eine besondere Sauerstoffbindekurve, die Abgabe und Aufnahme von Sauerstoff im Blut ermöglicht. Und diese Kurve hat einen S-förmigen Verlauf und bedeutet, dass geringe Änderungen des Sauerstoffpartialdrucks zu einer erheblichen Zunahme der Sättigung führen. Das ist vor allem hier im unteren Bereich nötig. Ja? Bei einem PO2 von 60 mm Hg, also ungefähr 8 Kilopascal, sind ungefähr 90% unseres Blutes mit Sauerstoff gesättigt. Und der normale Sauerstoffpartialdruck der Luft, der beträgt ungefähr 21 Kilopascal. Das heißt, der Luftdruck müsste erheblich absinken, der Sauerstoffpartialdruck der Luft müsste erheblich absinken, damit wir entsättigen. Das bedeutet, wir haben eine ganz enorme Pufferzone dieses Hämoglobins, die uns gewährleistet und sicherstellt, dass wir selbst unter schlechten Sauerstoffbedingungen uns immer hier die rote Kurve im rechten Anteil des Sauerstoffbereichs befinden. Ich hatte das eigentlich animiert, aber irgendwie ist das verschwunden. Naja, gut. Das heißt, ja, und wenn wir in der Peripherie sind, im Gewebe, ja, dann haben wir quasi auch, wir hängen nicht an dem Sauerstoff, sondern dieser Kurvenverlauf, man gibt auch gerne was ab, weil man ist ja eh genügend beladen. Das heißt, diese Sauerstoffbindungskurve, ich habe das irgendwo nochmal hier aufgeschrieben, hat einen Vorteil für die Abgabe, weil wir relativ geringe Änderungen unserer Sauerstoffsättigung haben. Wir erreichen hohe Diffusionsraten, das heißt, wir haben immer noch genug Sauerstoff im Blut, auch im venösen Schenkel, und können trotzdem eben einen Teil dieses Sauerstoffpartialdruckes abgeben. Das Gegenstück dazu, wir haben ein zweites sauerstoffbindendes Protein im menschlichen Körper. Das ist das Myoglobin, der Muskel. Das Sauerstoffbindeprotein ist das Muskel. Und dieser Kurvenverlauf in Grün ist eben ganz anders. Dieser grüne Kurvenverlauf bedeutet, ich packe mir jedes Sauerstoffteilchen und lasse es nicht mehr los. Und das macht Sinn, weil die Aufgabe des Blutes mit dem Hämoglobin ist, das Sauerstoff irgendwo hin zu transportieren mit einem relativ großen Pufferbereich, ja, das kann nicht abfallen, und dann diesen Sauerstoff dort loszuwerden. Und die Aufgabe des Muskels ist es nicht mehr, den Sauerstoff zu verteilen, sondern sich jeden erdenklichen möglichen Sauerstoff zu schnappen. Das schafft es eben durch diesen, ja, durch diese hohe Sauerstoffaffinität, durch diesen Bindungsverlauf und hält also die O2-Versorgung in dem Beispiel des Muskels aufrecht. Und die Muskeln haben eben einen hohen, besonders hohen Bedarf an ATP, und das kann eben hergestellt werden, wenn wir dort den nötigen Sauerstoff zur Verfügung haben. Gut, dann werden wir an dieser Stelle fertig. Ja? Noch einen Scherz gefunden, ja, der ungefähr, ja, dem Niveau mancher Beiträge aus Seminar und Übungen entspricht. Aber sei es drum. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und passen Sie auf, dass Sie sich nicht verkühlen.